Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind online, weil die 8. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien ist öffentlich und wird also im Parlamentsfernsehen übertragen und ist dort auch weiterhin verfügbar. Herzlich bitte ich Sie auch darum, Ihre Mobiltelefone lautlos zu stellen und auf Bild- und Tonaufnahmen zu verzichten. Die sind nur akkreditierten Personen, Journalistinnen und Journalisten erlaubt. Abgeordnete hätten theoretisch auch die Möglichkeit, digital teilzunehmen. Es hat sich niemand angemeldet, deswegen wird das nicht passieren. Für die Öffentlichkeit will ich gerne noch mal erläutern. Wir hatten ja eben schon eine nicht öffentliche Sitzung zum Haushalt gemeinsam. Ich sitze hier, weil der Vorsitzende Sven Lehmann leider erkrankt ist und leider diesmal das dienstälteste Mitglied unseres Ausschusses, Gregor Gysi, nicht anwesend ist, sodass ich als Zweitdienstälteste diese Sitzung leiten darf, was mich sehr freut. Unser Tagesordnungspunkt, der einzige für heute, ist das Gespräch mit Barbara Massing, der Intendantin der Deutschen Welle. Frau Massing, ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie sind neu in der, naja, nicht mehr, also doch schon neu, noch, kann man schon noch sagen, in der Intendanz. Dazu erst einmal von uns allen herzlichen Glückwunsch und ja, viel Erfolg bei dem, was Sie vor sich haben und was Sie für die Deutsche Welle zu tun haben. Das ist ja nicht wenig und es sind große Veränderungen notwendig. Darüber werden wir sicherlich auch gleich zu reden haben. Und Sebastian Janasch ist an Ihrer Seite Head of Corporate Strategy in der Deutschen Welle. Das erklärt sich sofort, dass die Deutsche Welle jemanden hat mit einem solchen Titel. Schön, dass auch Sie da sind. Frau Behring will ich herzlich begrüßen, neben mir die ständige Vertreterin des leitenden Beamten beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Jetzt weiß ich auch, wie dieser Job heißt. Herzlichen Dank. Die Deutsche Welle hat zu Beginn der Woche ihren, ich halte es jetzt so hoch, oder? Ins Bild, ihren Evaluationsbericht vorgelegt. Der ist Ihnen allen zugegangen. Sie kriegen den natürlich auch noch mal mit Drucksachennummer und all dem, was notwendig ist. Aber im Moment haben Sie ihn auch in dieser Form und können dabei natürlich auch auf Ihre Nachfragen rekurrieren. Heute soll es auch um diesen Rückblick gehen, aber noch viel mehr natürlich über das, was in der Vorschau und was nach vorn gerichtet mit der neuen Intendantin zu erwarten ist. Darauf freuen wir uns sehr und das machen wir folgendermaßen, dass wir zunächst Frau Massing 10 Minuten geben, einleitende Worte zu sagen. Dann wird Frau Behring 5 Minuten antworten, nicht antworten, sondern ihre Einschätzung uns kundtun und die des Hauses. Und dann haben wir 2 große Fraktionsrunden. Und die sind in der üblichen Reihenfolge. Deswegen, liebe Frau Massing, Sie haben das Wort. Wir freuen uns.
Ich danke Ihnen sehr, liebe Frau Göring-Eckardt, Frau Vorsitzende. Ich danke auch sehr dem Gremium, dass ich 14 Tage nach Amtsantritt gleich hier eingeladen worden bin. Vielleicht darf ich kurz etwas zu meiner Person sagen. Ja, seit 2006 bin ich bereits bei der Deutschen Welle. Davor habe ich das Berufsleben, bin Juristin, habe als Producerin für Dokumentation gearbeitet und war vor allen Dingen bei Arte als Referentin der Geschäftsleitung. Seit 2006 bin ich bei der Deutschen Welle, habe dort die Strategie, Corporate Strategy quasi aufgebaut und geleitet, da auch sehr viel mit den Redaktionen und Vertrieb und Marktanalysen zusammengearbeitet. Und seit gut 10 Jahren war ich dann Verwaltungsdirektorin, wo ich quasi auch die Ressourcensteuerung mit Blick auf Strategie mitleiten durfte und seit 1.10. jetzt eben als Intendantin. Ich bin angetreten für meine Bewerbung als Intendantin, dass ich die Deutsche Welle zur führenden Stimme der Freiheit aus Europa machen möchte. Warum? Weil wir zunehmend in der ganzen Welt autokratisch agierende Regime haben. Wir sehen zunehmend zahlreiche Krisen und Kriege auch in Europa. Wir sehen einen Kampf um die Köpfe, gezielte Desinformation und Propaganda, die auch auf liberale Demokratien zielen, die Menschen verunsichern wollen und sollen. Und es gibt völlig neue Möglichkeiten über KI. Da werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Wir sehen außerdem mit Blick auf die Informationsfreiheit einen Rückzug der Amerikaner aus dem Auslandsrundfunk. Das waren knapp 1 Milliarde US-Dollar, die die USA aufgewendet haben. Bis auf wenige Teile von Radio Free Europe ist der Betrieb schon eingestellt weitestgehend. Das heißt, da entsteht ein Informationsgap, wo es aus meiner Sicht Raum für die deutsche Welle geben muss. Denn viele Sprachen, die die Amerikaner mit ihrem Auslandsrundfunk adressiert haben, haben nur sie im Informationsangebot gehabt. Und seit sie sich zurückgezogen haben, findet dort erstens vieles an unabhängiger Berichterstattung nicht mehr statt. Und zum anderen sehen wir auch da in Afrika und anderen Ländern, dass insbesondere russische und chinesische Staatsmedien dort mit reingehen. Deswegen war für mich wichtig zu sagen, Deutsche Welle soll die führende Stimme der Freiheit werden aus Europa. Warum die Deutsche Welle? Zum einen haben wir gerade im Evaluationsbericht gesehen, dass wir die Menschen erreichen. Wir haben unsere Reichweite weiter gesteigert und dieses Jahr haben wir 337 Millionen Menschen weltweit, die wir wöchentlich erreichen und die uns nutzen. Das ist tatsächliche Nutzung. Ich möchte ansetzen, um dieses Ziel der führenden Stimme der Freiheit zu erreichen, einmal an der Marke Deutsche Welle als Trusted Guide, die verlässliche Informationen anbieten, faktengecheckte Informationen anbieten. Und ich möchte die Exzellenz in der Deutschen Welle noch mal stärker sichtbar machen, weil wir die unterschiedlichen Expertisen in den unterschiedlichen Redaktionen haben. Beispiel Europa, dass wir eben Europaberichterstattung, die wir aus meiner Sicht auf jeden Fall stärken müssen, nicht nur aus Studio Brüssel machen, sondern auch mit gemeinsamen Expertise Kolleginnen und Kollegen aus der russischen Redaktion, aus der ukrainischen Redaktion, aus der serbischen Redaktion, um eben auch diese Erweiterungsthemen aus der bosnischen Redaktion zu adressieren. Das müssen wir systematischer machen aus meiner Sicht. Deutsche Welle hat auch alle Perspektiven auf einer Plattform. Auch das ist in vielen Ländern nicht mehr gegeben, sondern das sind viel stärker Interessen, Filterblasendiskussionen kennen Sie, viel stärker einseitig berichtende Medien. Bei uns sind alle auf einer Plattform, dialogisch und auch zunehmend durchaus in Games-Formaten, damit wir eben zeigen, man kann mit Worten miteinander und Argumenten miteinander kämpfen und ringen und nicht mit Taten. Was für mich wichtig ist, noch stärker vor Ort zu sein, Regionalisierung, also Ausbau der Büros. Ich möchte gerne in Georgien, in Rumänien, in Moldau, am liebsten auch in der arabischen Welt, beispielsweise in Syrien, Büros eröffnen, damit wir von vor Ort mit auf der Basis unserer Werte, unserer Berichterstattung arbeiten können. Wir sehen auch in der Fragmentierung der Medien, dass immer mehr einzelnen Menschen vertraut wird. Das ist das Phänomen der Influencer. Das heißt, Menschen, denen vertraut wird, möchte ich gerne auch noch stärker aufbauen, dass wir unsere DW-Gesichter weiterentwickeln. Wichtiger Punkt ist KI natürlich. KI-Transformation möchte ich vorantreiben. Das bedeutet einmal im journalistischen Bereichen, dass wir dort möglichst viel systematisch vor allen Dingen nutzen. Im Moment sind wir sehr stark noch im Experimentiermodus, dass wir systematisch KI nutzen, einmal für die Produktion, alles was journalistisch geht, aber auch im Verwaltungsbereich, in den produktionsadministrativen Bereichen, dass wir dort die Potenziale heben. Und gleichzeitig ist für mich sehr wichtig die strategischen Partnerschaften. Wir sind vor Ort in vielen Partnerplattformen zu sehen, Fernsehsendern, digitale Plattformen. Aber strategische Partner sind für uns eben auch natürlich Frankreich, France Media Monde, die westlichen Auslandssender, dass wir da wesentlich mehr miteinander kooperieren. Beispielsweise, ich habe eben darüber gesprochen, Büros in Rumänien zu eröffnen, France Media Monde hat erstens mich eingeladen letzte Woche in ihren Verwaltungsrat, dass ich dort gemeinsam mit der Intendantin von France Media Monde unsere Kooperation vorstelle und wir eben auch über gemeinsame Pläne sprechen. Sie haben uns eingeladen, dass wir in Bukarest mit in ihr Büro gehen, um von dort aus Rumänien, Moldau Berichterstattung auszuweiten, dauerhaft und möglicherweise auch Richtung Georgien. Das wollen wir auf jeden Fall gerne annehmen und planen das derzeit. Ich möchte aber auch die strategischen Partnerschaften sowohl natürlich mit den Inlandssendern, aber auch mit privaten Sendern gerne ausweiten, auch mit Blick auf Regulierung von KI. Denn ich glaube, dass wir am Ende des Tages, was die Risiken angeht, alle im selben Boot sitzen. Und nur wenn wir gemeinsam da uns stark machen für Regulierung, Sie haben heute sicherlich gesehen, die Studie, die im Auftrag der Landesmedienanstalten herausgegeben wurde, die zeigt, welche Folgen AI-Mode und AI-Overview haben, dass da die Plattformen selber Inhalte anbieten und die Nutzenden nicht mehr zu den Medien gehen, also nicht mehr zu Springer und zu den Öffentlich-Rechtlichen und anderen gehen. Damit ist einfach auch unabhängiger Journalismus in Gefahr, weil die Refinanzierungsmodelle nicht mehr funktionieren. Wenn wir da gemeinsam uns darum werben, dass man die Regulierung vorantreibt, glaube ich, ist das für alle nur von Vorteil. Das Ganze braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Da frage ich jetzt, Sie haben eben über andere Haushaltsfragen gesprochen. Zum einen haben wir für das Jahr 2025 einen Aufwuchs bekommen. Dafür danke ich sehr auch BKM, die das ja auf jeden Fall auch angemeldet haben und dann auch so verabschiedet wurde. Das ist ganz großartig. Und jetzt geht es darum zu schauen, was bringt die Zukunft. Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass die Deutsche Welle gestärkt werden soll. Darüber haben wir uns außerordentlich gefreut. Und da gilt es jetzt auch zu sehen für das Jahr 2026 und die Folgen, dass wir gestärkt werden mit Blick auf diese Ausgangslage der Desinformation, die nicht nur in Osteuropa, sondern auch nach Deutschland und in die liberalen Demokratien reinreichen, dass dort wir eine tatsächliche Stärkung haben werden. Wenn ich noch mal schaue, was auf den Informationsgap, der durch den Rückzug der Amerikaner möglich wäre mit einer weiteren Stärkung, ist, die Amerikaner hatten auch einen russischsprachigen Fernsehkanal. Mit zusätzlichen Mitteln könnten wir so einen Fernsehkanal auch stärken und aufmachen, der sich vor allen Dingen nicht nur an Russland wendet, sondern auch an Belarus, an zentralasiatische Staaten, an Anrainerstaaten rund um Russland, beispielsweise Baltikum, auch da wieder Georgien und Moldau. Ich glaube, dass wir da sehr schnell auch gemeinsam mit France Media Monde am Start wären. In der Ukraine ist die Nachfrage nach TV-Nachrichten an uns von ganz vielen Partnersendern herangetragen worden. Auch dafür bräuchten wir mehr Geld. Und last but not least ein Thema, was Sie auch kennen, ein irgendwie gearteter Ausgleich von Tarifkostensteigerungen wäre ganz hervorragend, wenn wir da auch eine verlässliche Planung hätten. Denn unsere Leute sind die Expertinnen, Experten. Das ist die Exzellenz, die wir haben. Und die gilt es auch mit ihrer Arbeit anzuerkennen und dann auch die entsprechenden Tarifkostensteigerungen möglichst ausgeglichen zu bekommen. Ich danke Ihnen sehr.
Herzlichen Dank, Frau Behring, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte liebe Frau Massing, zunächst auch meinerseits erstmal Gratulation und vor allen Dingen aber auch Dank an Sie, dass Sie sich bereit erklärt haben, diese sehr herausragende Aufgabe zu übernehmen. Sie haben in Ihren einleitenden Worten schon ein großes Feld aufgezeigt, wo Herausforderungen sind. Ich will Sie vielleicht noch mal aus der Perspektive des BKM ein bisschen beleuchten. Sie haben die internationale Situation geschildert, Kriege, Desinformation, der Rückzug der USA ist ein wesentlicher, sagen wir mal, finanzierfreier Information in der Welt. Das wird uns zu schaffen machen, der Anstieg künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen. Das stellt uns alles vor Herausforderungen. Deshalb Dank, dass Sie das übernehmen, aber natürlich auch Dank an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie da tatkräftig unterstützen und ja ein wunderbares, großes Team sind, die in die Welt hineinwirken. Sie haben es erwähnt, der Bund hat den Zuschuss in diesem Jahr erhöhen können, dank der großen Unterstützung des Deutschen Bundestages. Und das darf man in den heutigen Zeiten wirklich nicht geringschätzen, was da an Kraftakt geleistet wird, wenn wir 425 Millionen Euro für die Deutsche Welle in diesem Jahr zur Verfügung stellen können. Die Tarifaufwüchse und die daraus sich ergebenden Herausforderungen haben Sie geschildert. Natürlich gucken wir immer mal in Richtung Personalverstärkungsmittel beim BMF. Das würde uns sicherlich deutlich weiterhelfen. Gleichzeitig wissen wir, dass insgesamt der Bundeshaushalt vor großen Herausforderungen steht und unsere finanziellen Spielräume auch im Kultur- und Medienbereich übersichtlich sein werden. Das heißt, es könnte auch darum gehen, künftig, dass wir die Deutsche Welle strukturell weiterentwickeln, stärken im Sinne von Prioritätensetzung, Profilschärfen, Zielregionen und Sprachenangebote sich gemeinsam anschauen. Darüber werden wir intensiv ins Gespräch kommen. Frau Massing ist 14 Tage im Amt. Da denke ich, da ist noch viel Zeit, um intensive Gespräche zu führen und auch miteinander zu ringen in verschiedenen Formaten, die es da gibt. Sie haben die europäischen und internationalen Partnerschaften angesprochen. Das sehen wir natürlich mit großem Interesse, wenn wir uns hier europäischer aufstellen. Man muss einfach schauen, was geht gemeinsam, was geht in Abgrenzung, was geht arbeitsteilig, damit einfach die freie Meinungsbildung im Journalismus wirklich weltweit ihren Raum bekommt, der da durch uns zu leisten ist an der Stelle. Was natürlich für uns auch im Raum steht, ist das Deutsche Welle-Gesetz. Eine Novellierung, das Gesetz ist 20 Jahre alt, da ist manches einfach nicht mehr up to date in ganz technischer und sagen wir, bürokratischer Hinsicht. Aber es wird natürlich auch die Frage sein, ob man die Aufgabenbeschreibung, ob man das alles so lässt, wie es ist, ob man in diesen Formaten weiterarbeitet. Aber das ist ein Prozess, bei dem beginnen wir gerade erst. Und das ist mir wichtig, da ist nichts in der Schublade. Es gibt also keinesfalls irgendwo hier einen fertigen Referentenentwurf, den wir rausziehen und sagen, so machen wir das jetzt. Sondern unser Ziel ist es, gemeinsam mit der neuen Intendantin diese Dinge zu entwickeln und im Gespräch zu vertiefen, auch mit den Gremien der Deutschen Welle, mit Ihnen als Abgeordnete, um einfach hier die Interessen miteinander in Übereinstimmung zu bringen, zu schauen, was geht vielleicht auch nicht. Ich sprach die finanziellen Rahmenbedingungen an. Sie sprachen das Interesse an, sich mit dem Fernsehsender zu platzieren, dass wir internationale Büros haben. Wir müssen einfach sehen, was geht und wo die Schwerpunkte sind, die gemeinsam zu setzen sind. Wichtig ist mir dabei, dass es wirklich ein gemeinsamer Prozess wird, ne? Dass wir alle miteinander ringen um den richtigen Weg an der Stelle. Und dann bin ich mir sicher, werden wir zum richtigen Zeitpunkt hier auch eine interessante Diskussion zur Novellierung des Gesetzes haben werden. Aber da muss ich sagen, das wird bei uns noch ein bisschen dauern. Denn es gibt verschiedene Ideen und verschiedene Überlegungen, über die wir miteinander reden müssen. Ich denke mal, ich nutze meine Zeit nicht, sondern lasse es dabei. Das ist vielleicht für den Einstieg ausreichend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr herzlichen Dank. Damit kommen wir zur ersten Fraktionsrunde und wir fangen an mit der Union.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, liebe Frau Massing. Von Seiten der CDU-CSU gratulieren wir Ihnen ebenfalls sehr herzlich zum neuen Amt als Intendantin und wünschen Ihnen alles Gute. Eine persönliche Anmerkung oder zwei persönliche Anmerkungen von mir. Ich habe gesehen in Ihrem Lebenslauf, Sie stammen aus Andernach. Das freut mich sehr, dass auch eine Rheinland-Pfälzerin jetzt Vorsitzende ist. Ich wohne genau gegenüber von Andernach, deshalb sei mir diese Bemerkung erlaubt. Und zum Zweiten habe ich auch gesehen, dass Sie in der Historie der Deutschen Welle die erste Frau in diesem Amt sind. Und in einem anderen Ausschuss bin ich fürs Thema Gleichstellung zuständig. Und deshalb ist es mir auch eine besondere Freude uns allen, dass Sie jetzt als erste Frau dieses Amt ausüben. Und deshalb auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und Erfolg. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch seitens der Abgeordneten mit der neuen Intendantin sehr aufmerksam und kritisch. Und deshalb erlauben Sie mir bitte einige Nachfragen. Sie sprachen an, dass die Organisationsstruktur der neuen Welle, der Deutschen Welle auf Auslandsformate ausgeweitet werden soll in Rumänien, Georgien und vor allen Dingen in Europa. Ich las das auch heute in Ihrem Interview, das Sie der dpa gegeben haben, und sprachen aber auf der anderen Seite an, dass Ihnen das Geld in der Ukraine fehlt, um dort die TV-Formate zum Beispiel bedienen zu können, die von Ihnen gewünscht sind. Könnten Sie dazu noch mal bitte sagen, ob ich das so richtig verstanden habe oder ob das Geld, das im Moment im Haushalt zur Verfügung steht, die 425 Millionen Euro, das ermöglichen? Des Weiteren würde ich gerne auch von Ihnen erfahren, welche Einsparmaßnahmen in den vergangenen Jahren denn notwendig waren und jetzt dann auch notwendig werden, wenn Sie jetzt diese neuen Auslandsstudios eröffnen, werden ja auch sicherlich auf der anderen Seite Kosten und Studios eingespart werden müssen. Welche werden das denn sein? Oder auch Formate, vielleicht, ich las, dass Sie in den vergangenen Jahren im Bereich Kulturberichterstattung eingespart haben, im Bereich Sportberichterstattung. Wie wird das zukünftig aussehen? Und Sie sprachen sehr viel über die Struktur insgesamt und noch recht wenig über die Inhalte und die Formate, die die Deutsche Welle plant und im Moment auch bedient. Vielleicht könnten Sie dazu einige Ausführungen machen. Gerne auch zur Altersstruktur von den 300.000 Hörerinnen und Hörer. Wie sieht die im Moment aus? Von anderen, wenn ich das vergleichsweise sagen darf, öffentlich-rechtlichen Sendern, ist ja da die Altersstruktur eher so 65 plus. Ich komme aus dem SWR-Rundfunkrat in früherer Tätigkeit. Deshalb interessiert mich das Durchschnittsalter der Hörerinnen und Hörer der Deutschen Welle, ob wir da auch eine bunte Mischung der Bevölkerung erreichen in den Zielländern. Und zu guter Letzt Nutzung von Social Media und neuer Formate. Was ist da geplant in Zukunft?
Vielen Dank. Wir machen das so, dass Sie sich das leider jetzt alles merken müssen und am Schluss zu Wort kommen. Und jetzt hat die AfD, wer macht das für Sie? Herr Herner, bitteschön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr verehrte Frau Massing, sehr verehrte Frau Behring. Aus Sicht meiner Fraktion gibt es sehr viele Baustellen innerhalb der Deutschen Welle, für die Sie fordern ja die Verantwortung tragen müssen. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu den folgenden Punkten kurz Stellung nehmen könnten, die ich hier bringe. Erster Punkt. Nach immer wiederkehrenden und sicher auch berechtigten Antisemitismusvorwürfen gegenüber der Deutschen Welle wurde am 7. Februar 2022 der sogenannte 10-Punkte-Maßnahmenplan vorgestellt. Dann, am 7. Oktober 2023, fand der bestialische Überfall der Hamas auf Israel statt. Und seither sind schon wieder die gleichen Antisemitismusvorwürfe im Raum, zwar nach Medienberichten, aber auch ausgesprochen von aktuellen und auch ehemaligen Mitarbeitern. Der Prälat Karl Jüsten, der ja der Vorsitzende des Rundfunksrats ist, verweist hier im Sommer dieses Jahres auf eher Probleme, die im sozialen Netzwerk vorhanden sind und weniger sozusagen auf Antisemitismus. Strukturelle Probleme wären das, Schieflagen und so weiter. Der zweite Punkt. In Paragraph 4, Ziele der Deutschen Welle, steht unmissverständlich die deutsche Sprache. Welle fördert dabei insbesondere die deutsche Sprache. Insbesondere, Ausrufezeichen. In der Realität der letzten 10 Jahre, also seit 2015, erleben wir aber unter dem Vorgänger Limburg eine kontinuierliche Abwertung, Schwächung dieses Auftrags, sogar massivste Kürzungen im deutschsprachigen Bereich, sowohl bei Angeboten als auch beim Personal. Fremdsprachige Redaktionen und Angebote wurden massiv aufgewertet und neu aufgebaut. Das lineare deutsche TV-Programm wird mit Wiederholungen oder Übernahmen nur noch gerade so palliativ am Leben gehalten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die deutsche Sprache nur noch eine Alibi-Funktion in der Deutschen Welle hat. Wollen Sie das ändern? Wie wollen Sie das ändern, wenn überhaupt? Punkt 3. Welche Schwerpunkte setzen Sie? Ganz grundsätzlich. Ist es die Aufgabe der Deutschen Welle, die Stimme Deutschlands in der Welt zu setzen und zu sein? Ja, das sagen wir ja. Oder ist es Priorität der Deutschen Welle, im Wettbewerb mit anderen Auslandssendern einen Platz auf dem reichweiten Siegertreppchen zu erklingen? So wie Sie es im Grunde in Ihrer Einleitungsdarstellung ja dargestellt haben. Reichweitenmaximierung. Auch dadurch, dass wir uns einer neuen Sprache, nämlich der New World Globalistic Language, bedienen, nicht Deutsch. Hier gilt Qualität vor Quantität. Ist dies der Hauptgrund für die zunehmende Vernachlässigung der deutschen Sprache? Herzlichen Dank.
Danke sehr. Wer übernimmt für die SPD? Der Kollege Rabanus, bitte.
Ja, von meiner Seite nochmal, liebe Frau Massing, herzlichen Glückwunsch zur Wahl, zur Intendantin und zur Übernahme auch der Verantwortung jetzt vor 14 Tagen. Wir kennen uns ja schon was länger aus Ihrer vorherigen Tätigkeit bei der Deutschen Welle und ich freue mich auch in dieser Rolle auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich will einleitend ein paar Bemerkungen machen zu der Bedeutung der Deutschen Welle, wie wir sie als Fraktion sehen. Da kann ich mich an vielem anschließen, vieles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Die Deutsche Welle ist ein wichtiges Instrument für Demokratie, für unsere Werte nach außen zu strahlen, im wahrsten Sinne des Wortes auszustrahlen. Und als ein solcher Akteur ist sie auch wichtig, ist sie in ihrer Eigenständigkeit auch zu erhalten, bei allen Hinweisen, die Sie selber auch schon gegeben haben über Kooperationen im In- und Ausland. Und es ist uns von besonderer Bedeutung eben zu sagen, wir haben in den letzten 10, 12 Jahren in der Amtszeit Ihres Vorgängers es ja tatsächlich geschafft, über 4 verschiedene Regierungen die finanzielle Ausstattung der Deutschen Welle signifikant zu steigern. Wir haben gesagt, als ich in das Parlament kam 2013, wir wollen die Deutsche Welle auf Augenhöhe zu den anderen vergleichbaren Auslandssendern bringen. Das ist gelungen, das müssen wir jetzt auch halten. Das ist mir ganz wichtig. Dazu gehört für mich auch, dafür zu streiten und zu werben bei unter anderem dem Finanzminister, dass wir auch in die Personalverstärkungsmittel des 1-Plan 60 reinkommen, um an dieser Stelle ein Problem weniger zu haben. Unabhängig von der Frage, ob zusätzliche Projekte, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen sind, die man dann auch zusätzlich finanzieren muss. Also das vielleicht mal sozusagen als Vorrede. Ich wollte gerne das Stichwort aufgreifen, nochmal Digitalisierung und KI. Wenn Sie da noch ein paar Ausführungen machen würden, wo da Sie die sinnvollsten Einsatzmöglichkeiten sehen. Das würde mich noch mal sehr interessieren. Das Zweite, was ja auch ein Thema ist, nicht nur sozusagen in der Wirkung in die Welt, also wir stellen ja fest, es wird schwieriger, wir haben multiple Krisen, wir haben schwierigere Situationen in den Ländern, in vielen Ländern auch, was Pressefreiheit angeht. Wie organisieren Sie die Arbeit dort vor Ort? Wo sind da die größten Herausforderungen einfach für die praktische Arbeit der Deutschen Welle? Und last but not least, weil Frau Behring das auch angesprochen hat, Deutsche Welle Gesetz. Wir haben das im Koalitionsvertrag ja auch adressiert. Es ist völlig richtig, dass das gemacht werden muss. Die Deutsche Welle hat sich auch schon in ihren Gremien dazu ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht mögen Sie dazu noch ein paar Bemerkungen machen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Rabanus, für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Tesfaye-Jesus.
Ja, auch von uns, Bündnis 90 Die Grünen, herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. auch wir teilen die Freude, dass jetzt eine Frau an der Spitze der Deutschen Welle ist. Ich glaube, zur Bedeutung der Deutschen Welle brauche ich nichts zu sagen. Ich glaube, wir größtenteils jedenfalls sehen die Deutschen Welle als eine wichtige Einrichtung, als die deutsche Stimme im Ausland und eine Stimme, die gestärkt werden muss in Zeiten der Desinformation, in Zeiten, in denen die USA sich zurückziehen und große Lücken zurücklassen, wie zum Beispiel in der Ukraine, wo JournalistInnen jetzt die Finanzierung wegbricht und ihre Arbeit nicht machen können, aber auch an vielen anderen Stellen. Deshalb meine Frage, gerade ich würde den Fokus gerne auf das Thema Desinformation legen. Sie haben in Ihrem Bericht geschrieben, dass jetzt das Thema Faktenprüfung immer mehr Raum nimmt, dass es immer wichtiger wird. Mich würde interessieren, was bedeutet das konkret? Wie sieht das konkret aus? Aber auch der Aspekt dieser Desinformation wirkt sich ja nicht nur sozusagen im Ausland in den jeweiligen Gesellschaften aus, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Wir hatten in der letzten Legislatur oft das Thema, dass wir zum Beispiel russische Communities in der Auseinandersetzung Ukraine-Russland nicht erreichen und die Desinformation ungefiltert durchreichen. Gibt es da Mittel, gegen diese Desinformation auch durchzugehen? Und wenn ich darf, würde ich noch mal das Thema KI, was angesprochen wurde, ist noch kurz ansprechen. Das wird ja immer mehr auch ein Thema sein, auch das Thema Internetplattformen, On-Demand-Plattformen, um auch junge Menschen stärker zu erreichen. Da würde mich einfach zum einen interessieren, was sind Ihre Pläne an der Stelle und vielleicht auch, was brauchen Sie von uns als Parlament?
Vielen Dank, Herr Schlesing.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Massing, auch von meiner Seite aus meine herzlichsten Glückwünsche und für die nächste Periode der Arbeit ganz viel Kraft und viel Erfolg. Wir hatten heute Morgen ein parlamentarisches Frühstück der Hannah Arendt-Initiative, wo es genau um den Schutz bzw. um die Situation von im Exil lebenden Journalistinnen und Journalisten ging, wo nochmal sehr eindrücklich beschrieben wurde, unter welchem Druck diese Menschen gerade arbeiten müssen. Und auch vor diesem Hintergrund ist ihre Arbeit von immenser Bedeutung. Und daraus ergeben sich aber auch einige Schlussfolgerungen. Und für uns als Linke benötigt die Deutsche Welle dafür ganz grundsätzlich eine langfristig stabile, zukunftssichere finanzielle und personelle Ausstattung, die es ihnen ermöglicht, ihren besonderen Auftrag als globaler, unabhängiger Informationslieferant nachzukommen. Und diese Finanzierung muss dynamisch ausgestaltet sein, um zukünftige Tarifsteigerungen zu berücksichtigen. Diese dürfen nämlich nicht aus dem sonstigen Haushalt der Deutschen Welle kommen. Zweitens ist die Deutsche Welle so mit Planstellen auszustatten, dass diese den betrieblichen Anforderungen genügen. Es wurde jetzt schon eine Novelle des DW-Gesetzes in Aussicht gestellt. Auch wir sehen dort Reformbedarf, denn der Erfolg der Deutschen Welle basiert auch auf der Leistung der Beschäftigten und dem muss Rechnung getragen werden, indem deren Rollen in den Gremien der Deutschen Welle gestärkt wird. Dazu gehört, wie an anderen Rundfunkanstalten bereits üblich, ein Rederecht der Personalräte bei Rundfunkrats- und Verwaltungsratssitzungen. Und zudem ist die Politik fern im Rundfunkrat sicherzustellen, als einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hätte die Deutsche Welle noch nicht die vom Bundesverfassungsgericht 2014 festgelegte Vorgabe von maximal einem Drittel durch die Politik entsandten Mitgliedern im Rundfunkrat ein. Dieser Missstand ist in einer Gesetzesnovelle zu beheben. Mit Blick auf die Beschäftigung und Finanzierung würde ich kurz aus der Fortschreibung zitieren. Sie schreiben dort auf Seite 7, aus Sicht der Deutschen Welle ist daher ein Mechanismus wünschenswert, der einen verlässlichen Ausgleich für Tarifsteigerungen durch zusätzliche Zuweisungen vorsieht. So lässt sich vermeiden, dass Tariferhöhungen für Mitarbeitende zum Abbau an anderer Stelle der Deutschen Welle führen. Meine Frage geht jetzt erstmal ans BKM. Was spricht aus der Sicht des BKM gegen diesen Vorschlag und an Frau Massing? In welchen Bereichen hat die Deutsche Welle in den letzten Jahren Beschäftigungsreduktion in welchem Umfang Vollzeitäquivalente vorgenommen und welcher Finanzbedarf zeichnet sich für die Deutsche Welle für 2026 bis 2029 jeweils ab, wenn das Angebot sowie der Beschäftigungsumfang nicht reduziert werden sollen? Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Massing. Sie hätten jetzt 7 Minuten. Nein? Falsch? Mehr?
Frau Massing hat mehr.
Frau Massing hat mehr.
Nicht offiziell gedockelt, nicht offiziell.
Es ist nicht offiziell, Sie sind ungedeckelt. Sie können also sprechen, solange Sie möchten. Entschuldigung.
Aber Sie dürfen mit eiserner Hand.
Ich darf mit eiserner Hand sagen, wenn es. Also, bitteschön.
Okay, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Ich schaue ein bisschen auf meinen Spickzettel, damit ich nichts vergesse. Erstmal die Wegesetz, das war ja von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden, auch von Ihnen. Ich finde das wunderbar, dass wir da zusammen in den Austausch gehen und schauen auch natürlich mit den Abgeordneten, welche Neuerungen sollte man angehen. 20 Jahre altes Gesetz kann man auf jeden Fall sich anschauen. Ich glaube, was wichtig ist, da sind manche Dinge einfach mittlerweile, haben sich überholt. Wir hatten damals auch ganz viel Kurzwellenausstrahlung. Das ist technisch, glaube ich, technologisch sollte das offener gestaltet werden. Ein paar Sachen sind hier schon mit angeklungen, Zusammensetzung der Gremien. Wir haben super Gremien, wenn ich das mal sagen darf. Und gleichzeitig kann man sicherlich noch mal schauen, ob da noch ein paar wenige dazukommen, damit vielleicht auch das Verhältnis, wie beim ZDF-Urteil festgehalten, Zivilgesellschaft noch stärker vertreten zu sein, erhöht werden kann. Was für uns in dem Angebot oder in der Auftragsformulierung durchaus interessant sein könnte, wäre diesen Freiheitsgedanken da noch mal stärker mit reinzubringen. Das ist aber to be discussed. Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte aus meiner Sicht, die wir da angehen sollten. Was das Thema angeht, Ausland und wie sind wir eigentlich im Moment, was können wir finanzieren und was nicht? Das hatten Sie gesagt, Frau Demuth, also es gibt natürlich, es ist skalierbar sozusagen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir mit dem Status quo das finanzieren sollten, wird vieles nicht gehen. Dann müssen wir, sowas wie Bukarest können wir machen, weil da geht es vor allen Dingen darum, uns damit einzumieten. Und ansonsten haben wir Korrespondentin oder Stringer vor Ort, die dann da einen Andockpunkt haben und wo dann Leute einfach auch Möglichkeiten haben, noch mal mit den Kollegen und Kolleginnen von France Media Monde gemeinsam auch Dinge zu machen, Berichte zu machen und Synergien zu heben. Was die Ukraine angeht, wir sind da gut ausgestattet für das, was wir jetzt tun. Wir haben ein großes Büro in Kiew ja eröffnet. Da sind 30 Mitarbeitende für verschiedene Sprachen tätig, für Englisch, für Ukrainisch, aber auch russischsprachige Kollegen und Kolleginnen. Dieses TV-Nachrichten für Partner überwiegend, das wäre was Zusätzliches. Das ist was, was die Amerikaner gemacht haben. Sowas können wir nur mit zusätzlichem Geld machen. Ich kann sagen, was wir anbieten können, wenn das nicht finanziert wird, zusätzlich ist das zu teuer. Das können wir nicht stemmen aus unserem eigenen Haushalt. Wir sind in den letzten Jahren, das war auch eine Frage von verschiedenen Abgeordneten gewesen, haben wir in der Tat uns immer wieder reformiert und immer wieder auch gekürzt. Das sind wir gewohnt. Und wir haben 2023 ein großes Paket aufgelegt, nämlich dass wir 20 Millionen Euro Einsparungen gemacht haben. Davon waren 10 Millionen Programm. Auch da noch mal die Frage von Herrn Schliesing. Das waren 50, also von 2023 auf 2024 sind 50 Mitarbeitende beendet worden und 150 Mitarbeitende wesentlich eingeschränkt worden, durchaus auf bis zu 50% und drunter. Das war schon hart. Und das war deswegen, weil wir inhaltlich haben wir den deutschen Fernsehkanal eingestellt, jawohl, der wurde aber kaum noch geguckt. Wir haben die Kultur deutlich runtergekürzt, weil die noch sehr, sehr stark ausgestattet war. Das waren, keine Ahnung, 26, 27 Millionen Euro, die wir dafür hatten. Das haben wir reduziert. Wir haben den Sport gekürzt, weil wir die Ergebnisberichterstattung eingestellt haben, weil wir gesagt haben, das braucht man nicht von uns. Wir haben auch ein bisschen noch die News und Wirtschaft gekürzt, aber das waren eigentlich die wesentlichen Dinge, die eben massive Beschäftigungsauswirkungen hatten. Was wir in Zukunft machen würden, also ich erstmal werbe ich dafür weiter, dass wir möglichst die Tarifkosten, das ist das, was Sie gesagt haben, wenn wir die Tarifkosten ausgeglichen erhalten, dann ist das ein Halten der gestärkten deutschen Welle und alles darüber hinaus. Und da kriegen wir auch ganz viel hin mit Umschichtung, weil wir permanent schauen, wo können wir sparen, wo können wir durch Digitalisierung auch personelle Ressourcen einsparen, um dann umzuschichten. Wenn das nicht kommt, werden wir als erstes im Zweifel wieder auch an die Investitionen gehen, was aus meiner Sicht ein großer Fehler ist. Wir müssen dann schauen, welche anderen Angebote wir möglicherweise noch einsparen. Wir kommen aus einer Phase, wo wir 16 Jahre lang 270 Millionen Euro gedeckelt hatten, das dazu führte, dass es war halt bis Anfang der 10er Jahre, was dazu geführt hat, dass es einen massiven Investitionsstau gab. Und insofern, da möchte ich eigentlich nicht wieder rein. Das heißt, Digitalisierung und Investitionen da rein bleiben wichtig. Das müssen wir dann anschauen, gemeinsam auch mit den Gremien, wo wir dann wirklich kürzen würden. Aber im Moment haben wir das möglichst nicht vor. Die Frage noch mal nach Deutsch. Wir machen Deutsch und wir fördern die deutsche Sprache, weil wir ganz viel auch Sprachlernangebote haben, die multimedial sind, die journalistisch sind, die sehr, sehr erfolgreich sind, die sehr digital sind. Wir haben auch weiterhin ein deutsches Online-Angebot mit 21 Millionen Abrufen monatlich. Das heißt, wir haben ganz viel weiter auf Deutsch. Ich würde das jetzt nicht weiter stärken, ich würde es aber auch nicht weiter kürzen, weil, was, glaube ich, wichtig ist, warum wir uns auch damals entschieden haben, das Fernsehen einzustellen, die deutschsprachigen Angebote von ARD, ZDF, von den bekannten deutschen Medienmarken sind digital auf der ganzen Welt zu sehen. Menschen, die sich in deutscher Sprache außerhalb von den Dachregionen informieren wollen, können das. Menschen, die aber in Amharisch, in Hindi, in Spanisch für Lateinamerika, in Brasilianisch wissen wollen, was Deutschland denkt, was Europa denkt, die haben diese Angebote von niemandem anderen, aber die bekommen sie von uns. Und deswegen haben wir uns entschieden, das Deutsche eben in dem Fernsehkanal zu begrenzen oder zu beenden und stattdessen eben den Schwerpunkt auf die Fremdsprachen zu legen, was ich auch genauso weiter fortführen würde. Was die Deutsch-Lernangebote, hatte ich jetzt auch noch hier eine Zahl, haben wir monatlich 28 Millionen Abrufe. Also das wirkt und bleibt wichtig, auch für Fragen wie, also anderes Thema, aber qualifizierte Einwanderung. Menschen, die hier hinkommen sollten, sollen auch Deutsch lernen, auch berufsspezifisch Deutsch lernen. Dafür haben wir Angebote. Was die Frage nach dem Altersdurchschnitt angeht, unsere Nutzenden, haben wir keine Gesamtzahl. Wir können nur sagen, unsere Zielgruppe ist jung, 14 bis 40, weil die Bevölkerung, an die wir uns wenden, oder die Zielgruppen sind jung. In Afrika beispielsweise sind 77% unter 35. Und wenn wir gucken auf die, wo wir es haben, ist auf jeden Fall für Social-Media-Angebote. Unter 35 Jahre ist auf YouTube knapp 40% unserer Zielgruppen nutzen das. Und auf Facebook ist es fast 50% unter 35 Jahre. Das heißt, wir sind ganz früh auf Social Media gegangen, auf TikTok. Wir haben von Anfang an auch TikTok mit bedient in den Fremdsprachen, um die Menschen zu erreichen, da wo sie sind. Und das werde ich auch weiter ausbauen. Inhaltlich müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt da weiter aus meiner Sicht auch Angebote machen, die lösungsorientiert sind und die den Leuten auch Inspiration bieten. Wir werden ganz viel einfach Bericht erstatten über alle Krisen, die wir haben. Aber wir sind sehr erfolgreich mit beispielsweise einem Format, für was ursprünglich für Afrika entwickelt wurde. Das heißt Echo. Echo Africa ist ausgebaut worden auch für Indien und für Lateinamerika, weil es Ideen gibt, wie man auch Dinge lösen kann. Deutsche Forschungsergebnisse werden dort präsentiert, aber auch Initiativen von Leuten aus den Communities, die aus Recycling, Plastik, Bricks, also quasi Bausteine, um Häuser zu bauen, herstellen. Also viel auch Entrepreneurship. Ich gucke noch mal auf meine Fragen, die gestellt wurden.
Die Frage, wollen wir die deutsche Stimme in der Welt sein oder wollen wir vor allen Dingen Reichweiten machen? Ehrlich gesagt, am liebsten beides. Das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Gegensatz, sondern wir sind ja nur dann eine starke deutsche Stimme, wenn unsere Angebote auch gelesen, gehört, gesehen werden. Also ist die Kunst da drin, und das finde ich gelingt uns sehr gut, dass wir die Sachen so aufbereiten, dass die Leute das sehen. Und wir haben einzelne Videos, die haben zig Millionen Abrufe. Ich gucke noch mal weiter auf meinen Sprechzettel oder auf meine Mitschrift. Sie hatten das auch schon gesagt, Herr Rabanus, die Frage, man muss es trennen, Personalverstärkungsmittel und neue Projekte. Das sehe ich auch so. Bei KI haben wir vor allen Dingen haben wir im Moment ganz viel Tests und Experimentierphase sozusagen. Wir haben Prio-Projekte aufgelegt, beispielsweise AutoCAD, also dass wir ganz viel Agenturmaterial, was einfach automatisiert geschnitten werden kann. Wir haben experimentiert mit künstlichen Stimmen. Wir experimentieren auch mit Untertitelungen und Übersetzungen, die automatisiert mit KI gemacht werden. Das ist aber eben sehr, sehr viel Experimentieren. Was jetzt passieren muss aus meiner Sicht, ist, dass wir systematisch ein Projekt aufsetzen, um zu sagen, wo setzen wir was ein, damit wir auch wirklich Kürzungen dadurch oder Einsparungen dadurch erheben können. Das Gleiche gilt für die ganzen administrativen und Prozesse. Wir haben auch eine Legal-KI im Test, um Verträge zu erstellen und so weiter. Das muss aber alles jetzt systematisiert werden. Faktenprüfung war noch die Frage, wie geht das konkret? Wir haben in den letzten Jahren in ein zentrales Faktencheck-Team investiert und haben aber schon angefangen, wollen das noch stärker machen, dass eben auch dezentral in den unterschiedlichen Redaktionen die Kollegen und Kolleginnen geschult werden, damit sie selber noch mehr Kompetenzen haben, festzustellen, was geht und was nicht. Wir haben ein eigenes Tool entwickelt, das hilft und unterstützt bei der Verifizierung von Bildmaterial, sowohl Bewegtbild als auch Fotos. Und wir machen auch diese Ergebnisse öffentlich. Also, dass wir eben auch durchaus Media Literacy, Mediennutzungskompetenz dadurch unterstützen. Da sind auch ganz viele Dinge, die die Akademie beispielsweise anbietet, Journalistinnen und Journalisten in den Zielregionen und Organisationen, auch Community, also Bürgerjournalisten zu schulen, wie sie eben damit umgehen können. Die Frage nach Desinformation und ob unsere Angebote auch im Inland genutzt werden können. Im Moment ist das quasi ein durchaus Diskussionspunkt. Der Koalitionsvertrag hat gerade noch mal deutlich gesagt, im Ausland. Gleichzeitig sind das Angebote, die natürlich da sind in russischer Sprache, die sich an Menschen richten, die über den Ukraine-Krieg in Russisch berichten, die weiter weg sind von Deutschland oder auch von den Zielregionen. Und das kann man auch einfach so, wie es ist, anderen zugänglich machen. Wir würden nichts machen fürs Inland, aber ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn auch Communities hier die Sachen, die da sind, nutzen. Ich gucke gerade noch mal auf meine Liste. Langfristige Finanzierungsperspektive. Ja, fände ich total super, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Die Frage der Planstellen, genau, das muss man einfach gucken, natürlich auch in Maßen, das ist mir schon klar. Wie gesagt, wir sind gewohnt, dass wir immer wieder auch uns selber reformieren und einsparen und Aufgabenkritik betreiben. Wir haben in den letzten Jahren noch mal Planstellenaufwüchse gehabt, nachdem wir massiv gekürzt wurden in den Nuller- und Zehnerjahren, Anfang der Zehnerjahre. Und wir haben aber auch noch mal adressiert, dass wir weitere Planstellen auch mit Blick auf arbeitsrechtliche Risiken brauchen. Aber das bleibt sicherlich ein Diskussionspunkt, den wir uns anschauen müssen. Und welche Bedarfe für die Folgejahre? Naja, also am besten den Tarifausgleich. Je nachdem, das ist fürs nächste Jahr knapp 11 Millionen Euro. Und ich möchte auch noch mal betonen, das ist ein sehr verhaltener Tarifabschluss gewesen, gemeinsam mit den Gewerkschaften. Der Bund hat 10,5% abgeschlossen, wir haben 6% über die gleiche Laufzeit abgeschlossen, eben gemeinsam mit den Gewerkschaften. Alleine das macht fürs nächste Jahr 11 Millionen Euro mehr aus, weil wir ein People's Business sind, weil es unsere Leute sind, die berichten und die da rausgehen und ihren Kopf hinhalten. Danke.
Vielen Dank. Wir haben eine zweite Runde.
Der Kollege Renner hatte noch nach Antisemitismus gefragt. Vielleicht können Sie das noch. Danke.
Genau.
Das stimmt, sehr gerne. Also Antisemitismus, ja, wir haben damals den 10-Punkte-Maßnahmenplan ergriffen und haben auch das umgesetzt. Wir haben ein Kompetenzteam eingerichtet für Antisemitismus, jüdisches Leben in Deutschland, Israel und Palästina. Das berät, das ist sehr auch unterschiedlich zusammengesetzt mit Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland, aus Israel, jüdischen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, arabischen Ursprungs. Also es ist eine sehr breite Bandbreite, die da zusammenfindet. Und die Kollegen und Kolleginnen beraten fürs ganze Haus. Wir haben ein wertebasiertes Recruiting eingeführt, denn das Problem damals 2021 war auf den privaten Social-Media-Kanälen der Mitarbeitenden der arabischen Redaktion. Aber die Untersuchungskommission, die wir extern eingesetzt hatten mit Ahmed Mansour und Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, kam ja zu dem Ergebnis, dass in den Angeboten, in den redaktionellen des arabischen Programms keine Probleme zu erkennen waren. Deswegen haben wir aber gesagt, okay, man hätte das erkennen können und sollen, dass es da problematische Inhalte auf den privaten Accounts gab. Deswegen haben wir, ich glaube, als einzige Medienanstalt ein wertebasiertes Recruiting eingeführt, was wir seitdem auch durchziehen. Und das hat uns dann auch sehr eben geholfen, dass wir dieses Kompetenzteam hatten nach dem Überfall der Hamas auf Israel, weil dann auch sehr stark wir da beratend zur Seite standen. Was die neuerlichen Vorwürfe angehen, wir hatten das im Rundfunkrat letztes Mal, quasi das Kompetenzteam hat vorgestellt, wie sie arbeiten, wie breit sie auch berichten. Das ist da umfangreich mit dem Gremium diskutiert worden. Und hinterher gab es auch eine Pressemitteilung, wo sie gesagt haben, dass sie sehr beeindruckt sind von dem, was wir tun. Und die Berichterstattung war halt sehr verkürzt auf wenige Instagram-Outlets. Aber den ganzen Rest der Berichterstattung wurde halt überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Insofern, wenn man über das Ganze schaut, ist es eine sehr, sehr breite Berichterstattung. Wir hatten immer auch Angehörige der Geiseln im englischen Angebot, im arabischen Angebot und zwar die ganze Zeit und haben auch berichtet über Antisemitismus in Deutschland und so weiter. Also es ist eine breite Berichterstattung, die ausdrücklich gelobt wurde, auch nach der Diskussion im Rundfunkrat. Und als letztes war noch Hannah-Arendt-Initiative. Ja, also das ist die Akademie vor allen Dingen. Ich glaube, auch da ist es sinnvoll, dass wir da Journalisten und Journalisten unterstützen, auf jeden Fall, und dass das auch eine auskömmliche Finanzierung hat.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Fraktionsrunde und es fängt wieder die Union an. Frau Demuth, Sie machen das nochmal. Bitte schön.
Ja, genau. Dankeschön, Frau Göring-Eckardt. Liebe Frau Massing, Dankeschön für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen. Ich würde sagen, die Deutsche Welle schlägt sich mit 425 Millionen und 300.000 Hörerinnen und Hörern im Vergleich zum öffentlichen. 300 Millionen, genau.
Und manche gucken auch.
Nochmal, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland mit 11 Milliarden Ausgaben auf jeden Fall ganz gut. So, der Punkt ist so oder so richtig. Ich habe noch eine kleine wenige Nachfragen zum Thema Formate in den Zielländern. Die haben Sie jetzt angesprochen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne fragen, Sie kämpfen ja auch jetzt vermehrt mit Desinformation, besonders bei den autoritären Regimen, die Sie auch eben ansprachen in Russland und China. Und haben Sie dort auch entsprechende Formate, um auch die Bilder, die von uns ja gezeichnet werden, von Deutschland und der Politik hier, den Menschen, die hier leben, von unserer Kultur zu widerlegen und aufzugreifen? Und ansonsten würde ich noch eine unterstützende Äußerung tätigen im Hinblick auf die Reform des Deutschen Welle-Gesetzes. Auch da sind wir durchaus als CDU-Fraktion auch gerne dabei, uns noch mal anzusehen, welche Reformen dort notwendig sind nach 20 Jahren. Vielleicht auch, dass die Sitzungen ähnlich wie bei den anderen Anstalten öffentlich stattfinden und ein wenig mehr Transparenz erfolgt.
Vielen Dank, die AfD. Gibt es da noch Nachfragen, Herr Gläser?
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin und auch Frau Massing natürlich für Ihre Ausführungen. Auch wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit als Intendantin. Ich habe Ihnen gerne zugehört, also was Sie gesagt haben. Ich glaube, 3 oder 4 Mal war da das Wort, oder sagt Sie, Ihr Sender müsste die Stimme der Freiheit sein. Das wollen wir sofort unterschreiben, dass Sie gegen autokratische Strukturen sind und mit Argumenten ringen wollen. Das unterstützen wir natürlich alles. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass die Tatsache, dass diese Sitzung von der geschätzten Kollegin Katrin Göring-Eckardt geleitet wird und nicht von meiner Fraktionskollegin Nicole Hess, damit zu tun hat oder dem Vorgang geschuldet ist, dass die anderen Fraktionen ihre Mehrheit hier in diesem Gremium genutzt haben, ihre Wahl zur stellvertretenden Ausschussvorsitzenden zu verhindern. Ich sage das, weil das aus unserer Sicht durchaus als autokratische Maßnahme gewertet werden könnte. Es ist manchmal eine Frage des individuellen Standpunkts.
Da geht es um Demokratie und um Mehrheiten.
Wer der Autokrat ist.
Nein, es geht um Demokratie und um Mehrheiten. Dem müssen sich hier alle stellen. Und das sage ich jetzt in der Rolle als Vorsitzende. Das sollten Sie auch im Ausschuss nicht kritisieren, dass hier demokratisch abgestimmt wird.
Und als jemand, der seit 9 Jahren einem Parlament in diesem Land angehört, muss ich sagen, dass das Abräumen demokratischer Gepflogenheiten einfach nicht in Ordnung ist, wenn Positionen wie die von Ausschussvorsitzenden oder Parlamentspräsidenten nicht mehr so vergeben werden. Aber ich möchte meine Redezeit nicht damit beschränken, jetzt hier die Zustände in unserem Land zu kritisieren, sondern wir haben ja ein paar Fragen. Ich verzichte mal auf den Teil, was die deutsche Sprache anging. Ich fand wir teilen das nicht, aber ich fand nachvollziehbar, was Sie dazu gesagt haben. Aber es gibt da diese Schlagseite bei der Berichterstattung über die Situation im Nahen Osten. Da haben Sie jetzt auch ein paar Sachen zu gesagt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es etwas dürftig war und dass da diese Schlagseite auch weiterhin besteht. Ich würde von Ihnen gerne wissen als Intendantin, was tun Sie persönlich dagegen, dass im Fernsehen, dass bei der Deutschen Welle Hamas-Terroristen wie selbstverständlich als Vertreter der Palästinenser dargestellt werden. Und Sie haben davon gesprochen, dass zum Beispiel die Angehörigen von Geiseln bei Ihnen im Programm, auch im arabischsprachigen, zu Wort gekommen sind. Ich frage mich aber, ich habe danach gesucht und keinen Beleg gefunden, gibt es eigentlich überhaupt einen einzigen arabisch sprechenden Israeli, der in Ihrem Programm auftritt? Ich glaube, das wäre gut, um das zu verstehen. Und bevor wir jetzt abdriften in Programmkritik, muss ich mal sagen, die Berichterstattung am letzten Montag über die Freilassung der Geiseln, die wirklich von der halben Welt beobachtet wurde. Da waren alle dabei, auch die ganzen Auslandssender, BBC, SVT von den Schweden, France 24, die Spanier, die Südkoreaner, alle, außer der Deutschen Welle. Um 7.15 Uhr endete da die Nachrichtensendung mit dem Satz, in einer Stunde werden wir Sie mit neuen Nachrichten und Informationen versorgen. Und das war kein Ereignis wie der 11. September, was plötzlich über uns gekommen ist, sondern seit 3, 4 Tagen wurde von nichts anderem gesprochen, als dass dieses Ereignis vor der Tür steht. Wieso sind Sie nicht in der Lage, dann auch darüber zu berichten? Das ist ein journalistischer Super-GAU, und das sage ich Ihnen als Journalist, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie auch Journalistin. Das wissen Sie, und die Steuerzahler in diesem Land fragen zu Recht, welche Konsequenzen das hat.
Herr Glaser,
das wäre auch
vorbei.
Die Frage, die ich an Sie hätte.
Und ich komme zur SPD.
Danke. Und damit weg von subjektiver Programmkritik wieder zu Fragen und vielleicht einem Austausch. Sie hatten gerade in Ihrer Einführung im Vortrag zu Ihrer Intendanz gesagt, dass Sie die Deutsche Welle weiter, sag mal, zur leuchtenden Fackel der Freiheit, in der Medienfreiheit ausbauen wollen. Und man muss ja sagen, vor dem Hintergrund zunehmender Restriktionen in aller Welt wird Freedom Press Index oder anderes steht sozusagen um die Medienfreiheit da gerade nicht besonders gut. Wir hatten Vorfälle gerade in osteuropäischen Blogs, haben wir heute Morgen auch bei der Hannah Arendt-Initiative noch mal gehört, dass da zunehmend Journalisten verfolgt, überwacht werden. Gestern auch einen interessanten Frontalbericht zur Frage von Tracking von Journalisten bis hin hier in den Bundestag oder beim BND. Also da ist eine Menge ins Rutschen gekommen. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, welche Strategien die Deutsche Welle verfolgt, die Unabhängigkeit und insofern auch die Resilienz ihrer Journalisten weltweit zu stärken und damit auch eine unabhängige Berichterstattung langfristig zu sichern. Und auf der anderen Seite, gerade mit Hinblick auf Pressefreiheit, auch, was glauben Sie, kann gemessen auch an den finanziellen Rahmen die Deutsche Welle unter diesen Umständen tun, um journalistische Standards und Meinungsvielfalt auch gerade in autoritär geführten Staaten oder Regimen und medienfeindlichen Kontexten zu stärken, ohne dann vielleicht gleich zum Spielball außenpolitischer Projektion zu werden? Also ich weiß, die Deutsche Welle hat eine Akademie, aber vielleicht gibt es da weiteres, wo Sie sagen, das ist so essentiell wichtig, das will ich hier doch schon noch mal in den Fokus rücken.
Für die Bündnisgrünen, Frau Schöneberger, bitte.
Genau, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Massing, danke fürs Kommen und für das wertvolle Gespräch. Sie haben zu Recht ausgeführt, dass unsere liberale Demokratie unter Beschuss steht. Desinformationen und Verschwörungstheorien werden nicht nur von den extremen Rechten und deren parlamentarischem Arm hier im Parlament verbreitet, sondern in der ganzen Gesellschaft finden die Verbreitung und das schwächt einfach unsere Demokratie massiv. Sie haben auch da den Zusammenhang zwischen dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Verbreitung von Desinformationen betont. Ich stimme Ihnen dazu, dass die Deutsche Welle dann ganz enorm wichtiger Akteur ist, um dem global etwas entgegenzuhalten. Und ich bin auch sehr beeindruckt von dem, was Sie geschildert haben, von Ihren Tools, die nicht nur Fact-Checking ermöglichen, sondern auch Medienkompetenz vermitteln. Jetzt ist auch der Antisemitismus eine Verschwörungstheorie und spielt bei Desinformationen eine große Rolle. Da muss ich sagen, dass ich es unerträglich finde, dass die AfD hier so tut, trotz ihres programmatischen Kerns, den wir alle kennen, als könnte sie irgendwas zum Kampf gegen den Antisemitismus beitragen, weil das Gegenteil ist der Fall. Aber als es 2022 massive Kritik an der Deutschen Welle gab, weil eben antisemitische Positionen von Mitarbeitenden der Auslandsredaktion verbreitet wurden, hat die Deutsche Welle da selbstkritisch drauf reagiert, hat sich mit den Problemen auseinandergesetzt, hat dieses Maßnahmenpaket angestoßen. Und da muss ich sagen, dass wir das sehr schätzen. Wir haben damals, das war vor dem 7. Oktober 2023, mit Ihrem Vorgänger Herr Limburg darüber geredet, dass es ja auch ein großes Potenzial gäbe, auf Arabisch, in arabischen Ländern zu berichten, über Israel, auch über israelbezogenen Antisemitismus aufzuklären. Und damals hat der Herr Limburg noch gemeint, dass er denkt, dass ihn das vor dass es die Deutsche Welle vor große Herausforderungen stellen könnte, was auch die Zusammenarbeit mit lokalen Journalistinnen und so weiter angeht. Da würde ich gerne fragen, ob es da schon eine Evaluation gibt, wie durch das Kompetenzteam zum Beispiel das geschafft werden konnte, dass man da einfach differenzierter berichtet und auch einen Blick auf einen israelbezogenen Antisemitismus lenkt, um da aufzuklären, weil wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass der israelbezogene Antisemitismus ein großes Hindernis für Frieden in der Region ist. Und dann wollte ich noch nachfragen zum Kompetenzteam, das Sie da eingerichtet haben bezüglich Antisemitismus und Nahe Osten. Gibt es da auch nach wie vor regelmäßige Schulungen für die Mitarbeitenden und für wen? Also für nur bei der Rekrutierung oder ist das dauerhaft? Ist es auch für Führungspersonen? Das würde mich sehr interessieren. Und bezüglich Fortbildungen wollte ich auch noch mal auf Desinformationen und KI-Fakes und so weiter eingehen, weil wir, glaube ich, alle merken, dass diese Dinge immer besser werden und wir alle uns zuweilen schwer tun, solche Dinge auch immer zu unterscheiden von seriösen Fakten. Und da wollte ich auch nachfragen, ob Sie da auch mit Fortbildungen und so weiter interagieren.
Vielen Dank. Herr Schliesing, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde noch mal ein paar Nachfragen bzw. ein paar neue Fragen stellen, und zwar einmal zum Thema Reichweite. Sie schreiben, Sie wollen das Ziel von 400 Millionen wöchentlichen Nutzerendkontakten erreichen. Deshalb meine Frage, welche Unterstützung bräuchte die Deutsche Welle, um genau dieses Ziel zu erreichen, wenn auch genau zeitlich später als geplant? Oder haben Sie sich von dieser Zielvorgabe verabschiedet? Dann mit Blick auf den Einsatz von KI, in welchem Umfang, also VZE, wurden und werden MitarbeiterInnen durch den Einsatz von KI entlastet? Und wie garantiert die Deutsche Welle beim Einsatz von KI die Qualität und den Schutz der Urheberrechte der Inhalte? Erfolgt die Endabnahme aller Inhalte durch eine Redakteurin, einen Redakteur? Und dann kurz noch zum Thema Transparenz. Bei vielen öffentlich-rechtlichen Sendern werden die Tagesordnung der Sitzung, die Anwesenheit zu den Sitzungen, die wesentlichen Ergebnisse sowie zum Teil auch die Protokolle der Sitzung veröffentlicht. Warum ist das bei der Deutschen Welle bisher nicht der Fall? Vielen Dank.
Dann gebe ich jetzt zuerst Frau Massing das Wort und dann Frau Behring für alles, was in Richtung BKM noch aufgelaufen ist. Frau Massing, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Vielleicht können Sie ganz noch mal gerade Ihre vorletzte Frage zu KI, einmal VZE, wie viele Leute werden entlastet, und das andere war, welche Frage?
Da geht es einfach darum, wie sozusagen sichergestellt wird, dass also Urheberrecht.
Endabnahme.
Genau, Endabnahme, okay. Und Urheberrecht.
Ja, wunderbar, vielen Dank. So, dann Formate in Zielländern für Länder wie Russland und China und die ein anderes Bild. Also wir haben unterschiedliche. Wir haben Talk-Formate, Frau Demuth, die eben die. Also wir haben Debunking-Formate für in Russisch beispielsweise, wo wir eben Falschinformationen quasi Stück für Stück auseinandernehmen und zeigen, was da tatsächlich sind, von wann die Bilder sind, von was mit den Fakten auf sich hat. Wir haben Talkformate, wo Expertinnen und Experten miteinander in der Diskussion sind, um dort Faktenchecks vorzunehmen. Wir haben auch ganz viele bilaterale Formate, wo man eben, weil Sie fragten, das Leben in Deutschland zeichnen, so wie es tatsächlich ist und nicht, wie es quasi aufgebaut wird. Die Berichterstattung über Deutschland und Europa ist Teil unserer Aufgabe und das machen wir auch. Das heißt, ich will auch gerade eben diese Berichterstattung über Europa ausweiten, damit wir da noch mal ganz viel auch dagegen setzen können. Und natürlich Nachrichtenformate. Aber das sind jetzt bisher noch nicht so viele quasi sehr ausgefallene Formate. Und ich glaube, deswegen habe ich ja gesagt, ich würde da gerne noch mal stärker auch in die Games-Richtung gehen. Weil wir haben beispielsweise bisher im arabischen Programm ein Angebot, was sehr stark diskursiv angelegt ist über eine Games-Situation und sowas. Tut auch gut, da kann man auch harte Inhalte transportieren und trotzdem können wir das machen. Die Frage nochmal, der ganze Komplex Israel und vielleicht noch ein Satz zu China. Wir kommen in China halt gar nicht rein bisher, in Russland auch nicht, sondern wir machen da ganz viel über Zensurumgehungsmaßnahmen. Wir arbeiten, einmal machen wir so die klassischen Dinge über VPN-Netzwerke oder über Tor, aber wir arbeiten auch zusammen mit einem kanadischen Anbieter, der eine App entwickelt, Psyphone. Und das sind Spiegelseiten und da werden verschlüsselte Kanäle genutzt, unter anderem, damit die Leute dann Zugang haben zu unseren Informationen. Das ist vor allen Dingen für Russland, für China und für den Iran, dass wir das anbieten. Und wir haben auch jetzt sind dabei, eine App zu entwickeln, die noch mal besonders wenig Datenvolumen braucht, mit der dann auch Leute in zensierten Märkten leichter möglicherweise zugreifen können. Also wir versuchen da gemeinsam mit anderen Partnern auch unsere Informationen zugänglich zu machen. Das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt auch bleiben. Vielleicht auch da noch mal am Rande. Die Amerikaner hatten einen Open Technology Fund unterstützt, der eben auch sehr stark Zensurumgehungsmaßnahmen mitentwickelt hat. Auch das fällt weg. Und wir hatten schon mal angeregt, dass wir aus unserer Sicht es auch einen europäischen Fonds geben sollte, damit es eben Anstrengungen aus Europa heraus gibt, wo wir Zensurumgehungsmaßnahmen mit Forschungseinrichtungen weiter auch entwickeln könnten. Das wäre aber noch mal eine andere Baustelle sozusagen. Die Frage dann über die Berichterstattung rund um Israel. Ich würde das jetzt zusammenfassen. Also wir haben zum einen wir haben das Büro in Jerusalem nach den Antisemitismusvorwürfen ausgebaut. Und wir wollen jetzt auch noch mal stärken, dass es dauerhaften arabischsprachigen Korrespondenten gibt in Israel, der auch aus Israel berichtet für die arabische Welt. Wir haben aber das Thema auch ganz viel tatsächlich in der arabischen Berichterstattung. Wir hatten sehr, sehr große Reichweitenverluste, einmal nach unseren eigenen Antisemitismusvorwürfen, dann aber natürlich auch nach dem Überfall der Hamas auf Israel und der deutschen Position. Es ist uns aber gelungen, Vertrauen da auch gut zu machen, weil wir eben diejenigen sind, die alle Positionen in unseren Angeboten auf einer Plattform haben, wo mit Worten gerungen wird, wo unterschiedliche Perspektiven drauf sind. Und vielleicht auch da noch mal, nachdem das Assad-Regime in Syrien gefallen ist, sind wir halt sofort rein, auch mit arabischem Programm, aber auch mit englischen, also teilweise auch Kollegen, Kolleginnen, die halt beide Sprachen bedienen konnten und haben da große Reichweitengewinne gesehen, haben TikTok-Formate gemacht in Arabisch, auch mit Leuten, zum Teil Journalisten, die geflüchtet waren aus Syrien, die bei uns arbeiten, die dann auch da wieder hin sind. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch verlorenes Vertrauen wieder gut machen können, weil uns da eine große Neutralität attestiert wird. Das heißt, das ist eine Chance, deswegen würde ich auch gerne tatsächlich in Damaskus ein Büro eröffnen. Die regelmäßigen Schulungen durch das Kompetenzteam, wir hatten damals quasi im ersten Schwung weit über 1.000 Kollegen, Kolleginnen geschult, 1.300 sind es, glaube ich, mittlerweile. zur Sensibilisierung rund um Antisemitismus, israelbezogenen Antisemitismus. Und das sind verpflichtende Schulungen für Führungskräfte weiterhin. Und wir sind, ansonsten sind es, ist es verpflichtend, vor allen Dingen auch für alle abnehmenden Redakteure, Redakteurinnen, damit wir einfach da sicher gehen, dass da nichts passiert. Es gibt ein Sechs-Augen-Prinzip rund um das ganze Thema Israel-Palästina-Antisemitismus, damit wir sicherstellen, dass wir unsere Hausaufgaben ordentlich gemacht haben. Nochmal die Frage, die Unabhängigkeit und Resilienz unserer Leute zu stärken. Da arbeiten wir sehr stark dran. Also zum einen zu sagen, wir müssen immer journalistisch unsere Hausaufgaben machen. Es gibt Richtlinien der Chefredakteurin, die zu den unterschiedlichen Fragestellungen ausgearbeitet worden sind. Viele Schulungen, auch das Kompetenzteam, hat immer große Sprechstunden eingerichtet, wo dann auch die unterschiedlichen Redaktionen und Sprachen miteinander diskutiert haben, um da sich auch noch mal beraten zu lassen. Wir bieten auch tatsächlich psychologische Unterstützung für viele Kollegen und Kolleginnen an, die im Umgang mit belastenden Bildern da Hilfe erhalten. Wir haben aber natürlich auch Leute, die selber von verschiedenen Krisen betroffen sind und dann gleichzeitig neutral Bericht erstatten sollen. Das heißt, auch da bieten wir psychologische Unterstützung an. Wir haben da einfach viel gemacht in den letzten Jahren. Ich gucke jetzt noch mal kurz. KI, auch da haben wir ganz viele Fortbildungen schon angefangen. Das gehört aber für mich auch in das, was wir für die Zukunft machen sollten, dass wir wirklich flächendeckend einmal Journalistinnen und Journalisten schulen, aber auch Verwaltung und die Kolleginnen von Rechts, also aus der Rechtsabteilung und so, damit eben wirklich die Leute wissen, wie sie damit umgehen können und müssen. Denn selbstverständlich am Ende des Tages sind immer die Menschen, die entscheiden. Weil KI halluziniert, das kennen wir alle. KI ist auch geflutet worden mit Falschinformationen, ganz gezielt, um verfälschte Ergebnisse zu haben. Das heißt, da ist definitiv, müssen Leute mit Kompetenz am Ende die Abnahme machen, um zu erkennen, was ist richtig, was ist falsch. Diese Frage, was braucht es an Regulierungen, das hatte ich eben nicht beantwortet. Ich glaube, dass wir Algorithmen stärker regulieren müssen. Ich finde, dass auch jetzt, das war heute auch noch mal in der Berichterstattung, KI, also AI Overview und AI Mode verändert einfach ganz viel. Und wir müssen auf jeden Fall, das wäre mein Wunsch an Regulierung, dass da regulatorische Grenzen auch eingezogen werden, damit überhaupt freier Journalismus weiter ein Modell hat. Bisher sind keine Vollzeitäquivalente durch KI irgendwie abgeschafft worden, weil wir einfach auch ganz stark in diesem Experimentiermodus sind. Das Ziel von 400 Millionen Reichweite bleibt. Wir arbeiten jetzt die neue Aufgabenplanung aus für die Jahre 2026/29. Das Ziel ist auch da, wieder ein Reichweitenziel zu formulieren. Was wir brauchen, ist sicherlich eine weitere Stärkung und dass wir die Möglichkeiten, die mit KI auch gegeben sind, sinnvoll nutzen können. Ich glaube, das wird uns schon noch mal sehr helfen. Wie hoch genau die Zahl sein wird, die wir anstreben, das gilt es jetzt auszuarbeiten. Aber wir brauchen natürlich vor allen Dingen auch eine weitere Stärkung, um das zu erreichen. Ich glaube, das waren die Fragen weitestgehend. Die Gremientransparenz. Das ist im Gesetz so geregelt und das ist die Entscheidung der Gremien, was sie wie veröffentlichen. Insofern würde ich die Frage an die Gremienvorsitzenden abgeben.
Frau Behring. Ja, erlauben Sie mir, dass ich mich zunächst einmal bedanke für die in ja weitestgehenden Teilen sehr, sehr konstruktive Beratung zu dem heutigen Diskussionsgegenstand. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Unterstützung für die Arbeit der Deutschen Welle insgesamt, aber insbesondere auch eine große Unterstützung für die neue Intendantin, mit der wir, glaube ich, gut gestärkt aus dieser Sitzung hier heute rausgehen werden. Es gibt zwei Punkte, die sich, glaube ich, dezidiert an BKM richten. Das eine ist das Deutsche Welle-Gesetz. Sie haben auf verschiedene Aspekte der Transparenz hingewiesen. Aber natürlich geht es auch um Modernisierung insgesamt. Und wir werden natürlich bei den Novellierungsüberlegungen auch Entwicklungen aus dem öffentlichen rechtlichen Bereich der letzten Jahrzehnte, muss man es ja sagen, aufgreifen, um zu überprüfen, was sinnhaft da auch aufzunehmen ist etc. Wie gesagt, der Transparenzgedanke ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Das haben wir aus auch kritischer Diskussion an anderer Stelle mitgenommen und wir werden sehen, wie wir das umsetzen können. Der zweite Aspekt ist Haushalt. Da kann ich nur sagen, ich finde diesen Satz wunderbar, das nehme ich jetzt mit, die Systematisierung der Einsparpotenziale. Der Bundeshaushalt steht insgesamt wirklich sehr schweren Zeiten entgegen. Die mittelfristige Finanzplanung, auch im Bereich unseres Etats, Kultur und Medien, wird uns vor große Herausforderungen stellen. Das wäre falsch, wenn wir da jetzt irgendwie zu viel gute Laune verbreiten würden. Man muss einfach sehen, wie der Auftrag mit den Mitteln in Übereinstimmung zu bringen ist und wie sich das dann insgesamt gestaltet. Insofern ist auch das ein ganz wichtiger Punkt, der zwischen unseren Häusern da in der Diskussion steht. Und Sie hatten letzte Woche hier im Ausschuss die Haushaltsberatung und werden da auch das eine oder andere angesprochen haben. Das sind, wie gesagt, dicke Bretter, die wir da bohren müssen. Und wir nehmen das auf. Vielen Dank.
Eine Ergänzung noch machen, aber vieles, was auch im KI-Bereich ist, sind erstmal Investitionsprogramme. Also das kriegt man jetzt auch nicht aus einfach so gestemmt. Insofern lassen Sie uns gerne da weiter im Gespräch sein.
Das war sicherlich noch mal gut, dass die Möglichkeit genutzt wurde. Ganz herzlichen Dank, Frau Massing und Frau Behring. Was habe ich was falsch gesagt? Nein, Frau Massing und Frau Behring, habe ich schon richtig gesagt. Für die interessanten Einblicke, für die Beantwortung der Fragen, für die intensive Diskussion, Ihnen allen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen restlichen Tag. Wir sehen uns hier im Ausschuss im November wieder, dann sicherlich an dieser Stelle wieder mit dem gewählten Vorsitzenden Sven Lehmann. Ich freue mich auf weitere Beratungen und wünsche Ihnen einen guten Tag. Danke.